Hallo und herzlich willkommen zu Act Learn Change. Durch gemeinsames Handeln lernen, die Welt zu verändern. Ein Podcast mit Menschen, die durch ihr Engagement die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich bin Juna und wir sprechen heute mit der Landtagsabgeordneten Dorothea Kliche-Behnke. Diese Folge ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen sind wir, nachdem wir ganz, ganz viel digital aufgenommen haben, uns wahnsinnig viel remote getroffen haben oder hybrid, endlich mal wieder so richtig in Präsenz im Wald und haben ein kleines Publikum dabei, während wir diese Folge aufzeichnen. Ihr dürft euch mal bemerkbar machen. Und zum zweiten haben wir heute als Gast die Abgeordnete Dorothea Kliche-Behnke. Ich begrüße dich.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Doro, du bist seit März 2021 für den Wahlkreis Tübingen im baden-württembergischen Landtag. Da durften wir dich auch schon mal besuchen. Was für Themen treiben dich da um und warum eigentlich überhaupt Politik?
Oh, das ist ja gleich zum Start die ganz große Frage. Also leichter ist vielleicht zu sagen, wofür ich da zuständig bin als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Soziales. Verantworte ich die Sozialpolitik. Dazu gehört auch Gleichstellung, Integration, Gesundheit, Menschen mit Behinderung, Kinder, Familie, Jugend. Also ein sehr, sehr breites Thema und passend vielleicht auch zu euch. Ich bin zuständig für die Wissenschaftspolitik der SPD-Fraktion im Landtag. Und zu deiner zweiten Frage, warum überhaupt Politik? Das ist natürlich eine Frage, dafür reicht die Zeit für des heutigen Podcasts nicht. Also ganz persönlich, ich war schon, als ich 14 war, Jugendgemeinderätin, damals in Stuttgart, habe mich also schon einen Großteil meines Lebens politisch engagiert, überwiegend ehrenamtlich. Aber jetzt eben irgendwann kam die Entscheidung, das dann auch beruflich zu machen, weil mit Familie und Beruf und kommunalem Ehrenamt irgendwann klar war, dass ich mich irgendwann entscheiden muss, weil die Fülle eigentlich an Politik zu viel wurde. Und dann war irgendwann klar, dann bewerbe ich mich auch wirklich um ein echtes Mandat, um mich auch voll darauf konzentrieren zu können. Und ganz biografisch, meine Mutter ist Unternehmerin, mein Vater war IG Metall Gewerkschaftssekretär. Bei uns wurde zu Hause immer sehr viel diskutiert. Das heißt, es war auch ein bisschen in die Wiege gelegt, schon sehr früh. Außerdem habe ich schon in sehr jungen Jahren mich kirchlich sehr engagiert. Und durch das soziale und kirchliche Engagement hat sich auch natürlich in gewisser Weise auch ein politisches Bewusstsein mitgebildet. Und deshalb bin ich schon sehr, sehr lange, schon seit ich Schülerin bin, ein sehr politischer Mensch.
Wir sprechen ganz viel immer über Vision. Also was ist das große Zielbild hinter dem eigenen Tun? Was würdest du sagen, was möchtest du am liebsten politisch verändern?
Also ich bin ja Sozialdemokratin, das hat natürlich Gründe. Die Dinge, die mich bewegen, haben sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit zu tun und auch mit Geschlechtergerechtigkeit. Mir war schon immer sehr früh wichtig, dass Mädchen die gleichen Chancen bekommen wie Jungs und dass auch manche Rollenklischees, in die man ja auch zum Teil ein bisschen reingeboren wird oder die man mitbekommt im Umfeld, da habe ich schon sehr früh das Gefühl gehabt, dass da ein paar Dinge nicht stimmen oder dass wir da einiges in Frage stellen müssen. Das sind Dinge, die mich schon immer besonders umtreiben. Und jetzt aber ganz aktuell im Landtag beschäftige ich mich viel mit den Fragen rund um die Istanbul-Konvention. Mhm. Ich habe einen Gesetzentwurf geschrieben, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Das ist mein erster eigener Gesetzentwurf. Das macht man nicht so häufig als Oppositionspolitikerin, denn Gesetze kommen ja meistens von der Regierung, von den Regierungsfraktionen, die haben ja auch einen ganz anderen Apparat, aber ich habe meinen ersten eigenen Gesetzentwurf geschrieben zum Thema Frauenhausfinanzierung. Mhm. Also natürlich habe ich auch Visionen, die jetzt spezifisch das Bundesland Baden-Württemberg betreffen. Sonst würde ich keine Landespolitik machen. Ein Punkt, der mich sehr bewegt, ist, dass der Schutz für Frauen vor häuslicher Gewalt und vor Gewalt in Baden-Württemberg aus unserer Sicht sehr klar nicht besonders gut ist. Auch die Finanzierung der Institutionen ist schlechter als in vielen anderen Bundesländern. Deshalb ist das was, was mich zwar auch ganz aktuell beschäftigt, aber sicherlich ist es natürlich in gewisser Weise auch eine große Vision, wenn man mit vielen anderen natürlich in Europa dafür kämpft, dass der Schutz von Frauen vor Gewalt deutlich verbessert wird.
Mm-hmm. Danke dafür. Ja, noch schlechter, muss man dazu sagen, ne? Denn im Bund
ist auch
stehen
schon
wir auch nicht gut da, was das Thema angeht.
Leider, ja.
Klasse. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast dich nicht nur sogar in der Studienzeit hochschulpolitisch engagiert, du hast dich sogar darüber hinaus, also schon als Jugendliche engagiert. Bei uns geht es natürlich viel um das Hochschulpolitische, über das Politische hinaus, eigentlich das Hochschulengagement. Wir in der School beschäftigen uns viel mit studentischem Engagement, also übergreifendes Engagement junger Erwachsener in Richtung Gemeinwohl. Da interessiert uns natürlich, was hast du mitgenommen aus dem Engagement heraus, wo du sagst, das hat mich geprägt, das begleitet mich vielleicht in der politischen Arbeit bis heute. Gar nicht mal inhaltlich, sondern vielleicht eher so Fähigkeiten, ja, Ideen, gibt's da was?
Also es ist so, ich war lange hochschulpolitisch sehr aktiv hier in Tübingen. Ich habe Deutsch, Geschichte, Theologie studiert und saß für die Jusos dann im AStA zu einer Zeit, als wir noch keine verfassten Studierendenschaft in dem Sinne hatten wie heute. Mhm. Das heißt, ich bin auch damit dafür auf die Straße gegangen, zum einen um Studiengebühren abzuschaffen und zum anderen um für verfasste Studierendenschaften, also mehr politische Mitsprache auch, mich einzusetzen. Und jetzt merke ich, dann kam eine grün-rote Landesregierung, die genau diese Programmatik dann auch umgesetzt hat und es hat sich schon sehr viel verändert zu heute. Mhm. Also heute gibt es eine andere Form politischer Mitsprache. Das heißt, mein Engagement war sehr stark darauf gerichtet. Und natürlich, wenn man Hochschulpolitik macht, dann lernt man zu diskutieren, zu verhandeln, Kompromisse zu schließen, sich mit Personen auseinanderzusetzen, die andere Positionen und Grundüberzeugungen haben und trotzdem vielleicht am Ende eine gemeinsame Lösung zu finden. All das ist irgendwie Bestandteil heute auch meiner politischen Arbeit im Landtag. Deshalb habe ich dafür sicherlich sehr viel gelernt. Man lernt auch, welche Bedeutung Netzwerke haben, vielleicht auch persönliche Kontakte, dass es dann leichter geht, manchmal Ziele umzusetzen. Was ich teilweise auch kritisch sehe, dass leider nicht immer nur die Argumente zählen. Mhm. Ich möchte aber noch was anderes sagen. Ich habe sicherlich umgekehrt einfach ganz stark auch von einem Engagement anderer Studierender profitiert, ohne mir das so richtig bewusst zu machen. Ich erinnere mich einfach an Unikinoabende und tolle Theaterbesuche. Ich habe ja Germanistik im Brechtbau studiert. Da gab es ein tolles Hochschultheater. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal, ob es es immer noch gibt. Da merke ich halt auch, sobald man die Uni verlässt, ist man leider auch ganz schön weit weg wiederum davon. Aber das heißt, ich habe wahnsinnig viel Freizeitgestaltung gehabt, die auf dem Engagement vieler andere im Kulturbereich basiert hat. Das ist mit das Wichtigste sicherlich, dass man eine gute Zeit auch als Studentin hat, dass man sich so sozial irgendwie eingebettet und aufgehoben fühlt, ist total wichtig, auch für einen späteren Studienerfolg und Studienabschluss auf jeden Fall. Das weiß ja jeder. Das ist die erste Lebensphase, bei den meisten zumindest, wo man nicht mehr zu Hause lebt bei den Eltern. Und das heißt, diese ganze, auch diese Selbstständigkeit zu lernen, ganz alleine Kontakte zu schließen. Und dafür ist es sicherlich wahnsinnig wichtig, dass andere zum Beispiel auch im ersten Semester sich dafür engagieren, dass die Erstis gut aufgenommen werden. Von all dem habe ich profitiert, ohne mir ganz bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet, was das andere sich dafür in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren.
Und wiederum haben andere davon profitiert, dass du dich eingesetzt hast, mit vielen anderen die Strukturen erstmal zu schaffen, ne, für hochschulpolitisches Engagement, wenn man das so sagen darf. Ne?
Das hoffe ich. Also natürlich jetzt manchmal, wenn ich gefragt werde, welche politischen Erfolge, mir ist völlig klar, dass ich da nur ein Rädchen war, aber dass wir doch sehr viel auch in natürlich auch in unsere Parteien reingewirkt haben, hat eben auch dazu geführt, dass wir 2011 bis 2016 zum Beispiel die Studiengebühren abgeschafft haben. Und das sage ich mir manchmal schon, dass es hoffentlich, dass es sich gelohnt hat, auf die Straße zu gehen und wie das eben so ist politisch, ne, Druck zu machen, dass heute wenigstens hoffentlich Personen studieren können mit weniger Abhängigkeit. Allerdings ist das natürlich immer noch ein Ziel und wir haben es noch bei weitem nicht geschafft, denn die ist ja bekannt wahrscheinlich hier allen die Zuhörenden, dass der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Studium und auch Studienerfolg leider noch immer ziemlich groß ist. Also weshalb ich auch Organisationen wie arbeiterkind.de und andere sehr wichtig finde, die sich dort einbringen. Ich habe aber auch von euch gehört, Rock Your Life ist ja bei euch mit dabei. Ne?
Die, Grüße gehen raus.
Ganz liebe Grüße genau an dieser Stelle an alle, die sich da engagieren. Das finde ich eine wahnsinnig gute Initiative. Und die hat natürlich genau auch dieses Ziel der Bildungsgerechtigkeit eben früh anzusetzen und Menschen auch zu unterstützen, die von zu Hause halt nicht die gleiche Unterstützung vielleicht haben wie andere.
Ja, also Rock Your Life, sehr richtig. Arbeiterkind war auch schon bei uns im Act and Change Podcast, auch eine Mitgliedsinitiative hier. Und wir hatten bis vor kurzem auch Mach Schule, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind, wo sich gerade die Initiative hier vor Ort leider auflöst. Keine Mitglieder mehr.
Schade. Ja. Vielleicht hat jemand ja Lust oder ihr engagiert euch bei den anderen genannten Initiativen. Die lohnen sich.
Extrem wichtiges Engagement. Ich glaube, jetzt sind wir schon da. Du hast eigentlich schon vieles gesagt, was für dich das Besondere war. Du hast schon gesagt, du hast ja auch davon profitiert. Ja, also ganz konkret und im Sozialleben. Und unser Blick auf das Engagement ist ja noch einmal ein Blick unter einem Bildungsaspekt. Also wir gucken uns das Engagement an als, was passiert eigentlich im Bereich Selbstbildung in diesem Engagement? Ich habe dich da vorhin nach den Fähigkeiten gefragt, da hast du ganz klar gesagt, Diskurs führen, ne, Dialog, das sind Dialogfähigkeiten, die du da genannt hast. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist besonders, das ist vielleicht herauszuheben?
Also grundsätzlich gilt ja für studentisches Engagement, gelten viele Kriterien wie für alles Engagement, dass es zuallererst mal auf Freiwilligkeit basiert. Das ist ja doch sehr wichtig. Also ist das Spannende ja, dass Menschen von sich heraus, ohne dass es Prüfungsleistungen erfordert, in der Regel zumindest, auch wenn es dann honoriert wird, vielleicht mit Credits, aber erstmal, dass es eine ganz freiwillige Sache ist, zu sagen, ich engagiere mich. Jetzt gibt es natürlich so viele verschiedene Arten von Engagement, ökologisch, sozial, kulturell und viele andere ökonomische. Aber das heißt, dass man aus Interesse oder aus vielleicht Fürsorge oder Empathie an einen Punkt kommen, zu sagen, ich möchte mich einsetzen und engagieren. Und das ist sicher, also finde ich erstmal wahnsinnig toll. Und letztlich weiß ja jede Person, die sich irgendwo engagiert, dass es sehr viel, also das, was man Selbstwirksamkeit nennt, dass man natürlich sich selbst erlebt und selbst erfährt und letztlich auch, Beispiel bei mir vorhin natürlich mit der Hochschulpolitik, auch für sich vielleicht feststellt, was einen besonders Freude bereitet oder wo man besondere Talente hat, woran man vielleicht auch weiterarbeiten möchte und sich noch weiter informieren möchte, weiter lernen. Und in gewisser Weise kann es natürlich auch für eine Vorbereitung für ein Berufsleben oder für später mal eine Karriere hilfreich sein. Aber erstmal, was mir wichtig ist, was ich ja genannt habe, ist, dass man natürlich meistens in Interaktion mit anderen Menschen ist und sich auch als Teil einer Gruppe, eines Teams dann ja auch wiederfindet. Vielleicht auch in der Führungsrolle, das kann ja auch zum Engagement dazugehören. Da merkt man vielleicht, dass man manchmal vielleicht gerne vorne steht. Möglicherweise war das bei mir auch der Fall. Aber auch, dass die meisten Erfolge kommen ja immer nur, wenn man in einer Gruppe, in einem Team zusammenarbeitet, wenn es verschiedene Rollen gibt, die da erfüllt werden. Und das sage ich mal, ich habe auch viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, habe das natürlich erfahren, wie wir wissen das ja auch in der Theorie natürlich, wie wichtig gemischte Teams sind. Aber das ist all sowas, lernt man ja letztlich dann in einem Engagement, je nachdem natürlich auch mit welcher Ausprägung. Und manche lernen vielleicht auch im Engagement, dass es ihnen nicht so liegt, mit anderen Menschen zu viel zu tun zu haben. Es gibt's ja auch, dass man vielleicht eine Nische findet oder einen Ort, an dem man nicht allzu viel andauernd in Interaktion geht. Es gibt ja einfach Leute, denen liegt es nicht so. Und das ist, da gibt's aber, das ist ja das Tolle, es gibt ja auch Bereiche, in denen man sich dann einbringen kann.
Das ist Persönlichkeitsentwicklung, oder? Ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung, zu erkennen in einem bestimmten Lernraum und Setting, was ist für mich wichtig und wo kann ich später mein Leben steuern. Ne? Ich glaube, du hast gleich mehrere Punkte berührt, die uns so total wichtig sind. Zum einen sagen wir gerne, der Dialog um gemeinsame Werte. Das ist so das, was im Kern hier an der School passiert, was im Kern im Engagement passiert, wenn sich ein Team zusammenfindet und erstmal guckt, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Warum wollen wir in diese Richtung gehen? Zum anderen, und das ist wirklich eine wesentliche Kompetenz, die Kooperation. Ich glaube, da hast du einen Punkt berührt, der in der Bildungslandschaft immer noch nicht genügend beachtet wird. Wir kennen die typischen Referate in den Schulen. Einer macht was, alle anderen ruhen sich darauf aus, dass eine Person das irgendwie pflichtbewusst erledigt, stellen sich vorne mit hin und kassieren die Gruppennote. Und im nächsten Moment sind sie wieder in Konkurrenz, weil sie wissen, Noten werden normal verteilt. Lehrkräfte, die zu viele Einsen vergeben, werden abgemahnt. Kann nicht sein. Ja, so gut können die SchülerInnen nicht sein. Wo lehren wir da Kooperation? Und das finde ich sehr, sehr schön, dass du so hervorgehoben hast, wie kooperativ ein Engagement ist. Ja, sogar mit der Öffnung, dass ich vielleicht rausfinde, dass das nicht die große Stärke ist und dass ich vielleicht etwas anderes machen möchte im Leben. Das finde ich großartig.
Darf ich da kurz noch was dazu sagen? Vielleicht auch aus der aktuellen politischen Debatte. Mhm. Was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, wir haben ja gerade eine Diskussion über das verpflichtende soziale Jahr nach der Schule. Jetzt ist es natürlich nicht studentisch, das ist mir klar. Und es ist ja auch, also es ist eben eine Debatte, die sehr stark auch, merke ich, so von der CDU kommt. Aber ich sage auch ehrlich, ich komme ja viel rum in Baden-Württemberg als stellvertretende Vorsitzende der SPD und auch der SPD-Fraktion. Und ich merke insbesondere im ländlichen Raum, wenn ich dort bei Diskussionen bin, wie viele von der Idee extrem angetan sind, ein solches verpflichtendes soziales Jahr einzuführen. Ich bin da sehr klar dagegen, bin da eben gerade in sehr vielen Diskussionen. Und ich merke, dass das, was du gesagt hast, nämlich diese letztlich die eigenen Werte zu reflektieren, warum man was tut, das ist ja genau das, was da dagegen spricht. Denn wenn man alle verpflichtet, sich irgendwo zu engagieren, dann ist ja die Frage, ist es dann eigentlich ein Engagement? Dann passiert es vermutlich nicht so, ja, also in gleichem Maße oder dass man sich klar macht, auf welcher Wertehaltung das basiert. Und ich merke aber, in diesen Diskussionen schwingt eben immer sehr stark mit. Also es ist offenkundig eine Kritik, die es in vielen Teilen des Landes gibt. Und ehrlicherweise auch unser Bundespräsident hat ja diesen Vorschlag auch promoted. Ich höre immer wieder, dass man halt sagt, ja, die jungen Leute, die engagieren sich nicht mehr in gleichem Maße. Ich halte da immer sehr dagegen, denn meine persönliche Erfahrung ist einfach eine völlig andere. Nur natürlich, das wissen wir ja, Engagement verändert sich halt. Ja. Mhm. Und sicherlich gehört auch dazu, dass, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, dass natürlich auch manche Teile in unserer Gesellschaft auf Engagement beruhen, die ohne das Engagement zusammenbrechen würden. Und das ist sicherlich ein Problem, dass in Baden-Württemberg, was sich ja sehr rühmt, auch Ehrenamtsland zu sein, zu Recht, ist auch wirklich herausgehoben und besonders. Aber das führt dazu, dass wir zum Teil manche Dienstleistungen, manche, ja, Sport und so weiter so stark auf dem Ehrenamt ruht, dass es verpflichtend letztlich immer Menschen braucht, die da reingehen. Sonst funktioniert das nicht. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Dörfer, die Freiwillige Feuerwehr, der Fußballverein, der nicht nur halt dazu da ist, dass Menschen da kicken, sondern auch für das Dorffest zuständig ist. Ohne den funktionierenden Fußballverein funktioniert dann auch kein Straßenfest und Dorffest mehr. So ist dort das Ehrenamt halt ganz besonders wichtig. Und dadurch, dass sich Engagement aber verändert und Leute sich vielleicht nicht mehr in gleichem Maße festlegen, in einen Verein zu gehen für viele, viele Jahre, ja, wackelt da halt gerade was. Und deswegen, daraus sagen halt dann mehrere Menschen, das wäre doch jetzt gut, wenn die alle verpflichtet werden. Dann hat man natürlich schon mal Recruiting von einem Jahrgang, was da mal zur Unterstützung reingeht, ja. Und die Argumente, also die Beweggründe, warum Leute das fordern, sind ja nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Also da müssen wir natürlich auch Antworten drauf finden. Also ich sag denen dann natürlich immer, Entschuldigung, aber euer Sportverein muss sich wahrscheinlich auch verändern. Ihr könnt nicht immer nur schimpfen, dass ihr keinen 19-Jährigen oder eine 20-Jährige kriegt, die Kassenprüfung bei euch macht. Dann müsst ihr halt vielleicht manches verändern. Aber tatsächlich heißt es halt auch, dass manche Strukturen auch ein bisschen gefährdet sind. Ja. Also das, glaube ich, ist schon relevant, das mal in dem Zusammenhang zu sagen. Und was ich auch erlebe, ist in Gesprächen mit auch Unternehmerinnen und Unternehmern beispielsweise, dass sie auch sowas fordern, weil sie halt sagen, ja, die jungen Leute, die da zu mir kommen, die sind alle nicht mehr pünktlich, die haben das nicht gelernt, zum Beispiel im Verein. Also das heißt natürlich, dass man auch eine Erwartungshaltung hat an Organisationen rund ums Engagement, dass auch solche Sekundärtugenden oder sowas da erworben werden. Was ist ja auch in gewisser Weise stimmt es sicherlich. Ne?
Ja, Engagement für den Lebenslauf. Ne?
Ja, so.
Spannend natürlich, dass du Sekundärtugenden sagst. Das sind so voll ein Triggerwort.
Nicht, ja, deswegen sage ich es.
Genau.
Genau.
Ich teile die Kritik, ja. Und ich glaube, wir fragen uns bestimmte Fragen nicht. Ne? Nämlich, wie muss Engagement eigentlich heute sein, dass junge Erwachsene, die wir alle brauchen, ja, die, von denen wir alle, ja, nicht nur jetzt de facto auch abhängen, die ganz viel tragen in unserer Gesellschaft, sondern von denen wir auch künftige Ehrenamtstrukturen natürlich, die künftige Ehrenamtstrukturen natürlich tragen müssen, ne? Weil die vielen Vorsitzenden in den Vereinen, die sind 20 Jahre schon als Vorsitzende, die sind jetzt 65, 70, die dürfen auch irgendwann mal aus dem Ehrenamt wirklich in den Ruhestand gehen. Das ist in Ordnung. Und wir fragen uns nicht, wie muss es sein? Wie muss Engagement sein? Und ich glaube, da haben wir ein Thema, das uns sehr, sehr umtreibt. Mir ist dazu eingefallen, wie wir momentan auf die Lage hier in Tübingen an der Universität gucken, auf die Zeit nach Corona, wobei natürlich wissen wir alle, nach Corona ist eher so eine Art Slogan geworden. sagen wir mal auf die Zeit nach den krassen Lockdowns und so weiter. Da erleben wir erleben Studierende, die gerade den zweiten Nebenjob angenommen haben aus Sorge um die Heizkostenrechnung. Wir erleben Studierende, die früher sehr, sehr engagiert in ihrer Initiative waren, mittlerweile aber im Masterstudiengang sind und dieses Engagement ist ausgeklammert, also wird nicht mehr im überfachlichen Bereich anerkannt und mit ECTS vergütet, sodass dann ein gewisser Raum entsteht. Ne, das ist unterschiedlich und fachabhängig. Und wir erleben Studierende, die, und das darf man ja nicht wegwischen, wir erleben Studierende, die die letzten Monate gemerkt haben, wie sehr die 2,5 Jahre Corona-Pandemie an den eigenen Nerven und an der eigenen Psyche gerissen haben. Ne? Und da wird viel darüber gesagt, von wegen, die Jugend sei nicht resilient und die hätten keine Krisen erlebt und so weiter. Ich habe keine Krisen erlebt, ja, und ich bin definitiv nicht mehr jung. Und da fragen wir uns nicht, wie können wir sie unterstützen? Ja, was können wir schaffen? Wie können die Räume aussehen? Sondern wir sagen, jetzt müssen wir es verpflichtend machen. Weil ansonsten sind wir nämlich gearscht. Für mich die Frage ist, was würdest du sagen? Gibt es da was aus deiner Erfahrung, aus deinem politischen Engagement, wo wir mehr tun können? Also wo die Politik auch mit den HochschulvertreterInnen, ihr seid ja ohnehin, ne, im Gespräch, ihr arbeitet ja an ganz viel, ihr entwerft ja Strategien, wo die politischen VertreterInnen noch mehr gucken können, wie können wir eigentlich jungen Erwachsenen, klar, bei uns ist es die Hochschule, aber es gibt natürlich noch andere Räume, wie können wir diese Räume schaffen? Also wie können wir Engagement auch neu gestalten?
Also zum einen hast du das ja auch angesprochen, wir haben einen akuten Fachkräftemangel, der ja überall zuschlägt. Und das halte ich erstmal für wichtig, dass wir das nicht als Antwort finden, zu sagen, dann holen wir uns eben dort diese Leute, die jungen Leute, von denen man jetzt 1,5 Jahre gesagt hat, wie sehr sie oder 2 Jahre unter der Pandemie und ihren Folgen gelitten haben und sagen, die müssen jetzt auch noch ranhalten und zum Beispiel, indem sie halt ein Jahr alle irgendwo reingehen müssen. Also das muss erstmal ein Grundverständnis sein, dass das nicht die Antwort auf unseren Fachkräftemangel ist. Das heißt, wir brauchen gute Antworten wie Zuwanderung, Weiterqualifizierung auf diese Frage des Fachkräftemangels. Ich habe letztes Jahr eine Arbeitsgruppe bei uns im SPD-Landesverband geleitet und wir haben den Parteitag auch dann im Mai schon letztes Jahr, denn da war das ja schon absehbar, was du angesprochen hast, die Folgen von Corona, die insbesondere psychischen Folgen von Corona. Wir haben dann einen ganzen Parteitag nur zum Thema Kinder und Jugendliche im Fokus und junge Erwachsene. Und im Zuge dieser Arbeitsgruppe habe ich mich auch mit sehr vielen ausgetauscht, zum Teil in der Partei, aber natürlich auch darüber hinaus. Und das, was du angesprochen hast, was mir wirklich erstmal Sorgen macht, da habe ich noch nicht nur die politischen Antworten drauf, ist das Thema der psychischen Erkrankungen, die einfach in dieser Altersgruppe wirklich sehr zugenommen haben. Das ist ja bekannt. Das heißt also mal ganz konkret politisch, und das ist ja mein Auftrag als Landespolitikerin, konkrete Forderung zu stellen oder am besten sie auch noch umzusetzen, aber ich bin halt leider auch in der Opposition, aber zumindest auch Druck zu machen in einigen Bereichen, ist, wir müssen ganz dringend die psychologische und psychotherapeutische Versorgung in Baden-Württemberg verbessern. Unsere Kinder- und Jugendpsychiatrie läuft über hier in Tübingen. Wir haben, und da sind wir jetzt dann an der Hochschule, das Thema der Studierendenwerke, die ja zuständig sind für die psychologische Beratung. Auch die platzen aus allen Nähten. Da haben wir sehr dafür uns eingesetzt, was auch in Teilen gelungen ist, dass wir dort mehr Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn das mit dem Fachkräftemangel halbwegs hinhaut, dann auch wirklich real mehr Beratung zu bekommen. Das ist jetzt einfach aktuelle landespolitische Fragen, die aber relevant sind in dem Zusammenhang. Das ist natürlich noch nicht so ganz die Antwort auf die Frage, was tun wir mit Blick auf das Engagement oder, ja, also am Ende ist dann noch, das habe ich aber jetzt mehr bildungspolitisch mit Blick auf die Schulen verfolgt, wie natürlich die Tatsache, dass da viel Schulstoff auch verpasst wurde oder sehr unterschiedlich auch nur vermittelt werden konnte, dazu führt, dass es so einen eigenen Druck gibt. Vielleicht ist er auch von außen, aber auf jeden Fall ja unterliegen sehr viele Jugendliche dem Druck, dass sie sagen, ja, ich muss jetzt unbedingt alles nachlernen. Ich habe auch mit einigen gesprochen und immer wieder gehört, diese Angst, ja, man könne später vielleicht mal, würde man keinen Arbeitsplatz finden, weil man ja dann, der Arbeitgeber sieht ja dann, das war der Corona-Jahrgang. Und deswegen wird man dann nicht eingestellt. Mhm. Und dann habe ich schon mehrfach denen gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Du hast in diesen Zeiten ein Abi geschafft oder einen anderen Abschluss. Wie stark ist das denn, dass du das geschafft hast? Mhm. Also natürlich daher zu gehen, anzuerkennen, was das für eine ganz besondere Leistung in dieser Krise war. Aber ganz offenkundig gibt es viele, die die gegenteilige Sorge haben. Mhm. Also das ist erstmal natürlich auch eine Frage der Kommunikation, des Bewusstseins. Das anzuerkennen, was da geleistet wurde in der Zeit, finde ich ziemlich entscheidend. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Und jetzt hast du natürlich noch, das ist jetzt natürlich auch als SPD-Politikerin ein Thema, was mir wichtig ist, die existenziellen Sorgen, die führen natürlich dazu, dass man sich erstmal darum kümmert, wie man seine Miete zahlt und wie eigentlich gerade die Mensa-Preise sind und wie das mit dem Essen läuft. Das sind auch, ich war jetzt letzte Woche wieder im Austausch mit vielen Studierenden aus verfassten Studierendenschaften, die haben mir das auch erzählt, dass natürlich die Zahl der Nebenjobs jetzt gerade bei vielen auch steigt aufgrund der Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Das ist ein ganz akutes Problem, was man natürlich politisch lösen muss. Jetzt gibt es diesen 200-Euro-Bonus, aber jetzt gehen wir schon sehr schnell so ins Detail, aber dafür ist eben Politik auch zuständig. Bis heute ist offensichtlich noch nicht ganz geklärt, wie der ausgezahlt wird. Das ist verheerend aus meiner Sicht. Da müssen sehr schnell jetzt Bund und Länder sich darum kümmern, sich um diese Auszahlung kümmern. Da ist auch eine Frage der Digitalisierung. Also da sehen wir jetzt durch diese Fragen, dass wir noch ganz schön Nachholbedarf mal wieder beim Thema Digitalisierung haben. Da stößt man ja immer wieder drauf, damit wir schnell die Studierenden versorgen können. Wir haben immerhin eine kleine BAföG-Reform gemacht. Die reicht aber nicht aus. Da wird es eine weitere geben. Das heißt, wir müssen unbedingt auch uns um die soziale Absicherung von Studierenden kümmern, politisch.
Ja. Danke dir dafür. Wenn man an so grundsätzliche Themen geht wie Lebenshaltung und Psyche, dann wird schnell klar, ne, wenn du sagst, dafür müssen wir Anerkennung schaffen, dafür müssen wir für Leistungen, die in diesen Jahren passiert ist, müssen wir Anerkennung schaffen, wir müssen Ausgleiche schaffen, wir müssen Unsicherheiten aus dem Weg räumen, dann erkennt man doch relativ schnell, dass das, was wir gerne möchten oder das, was eins unserer hochschulpolitischen Ziele ist als School, nämlich Anerkennung auch für Engagement, dass das noch, ja, ich sag mal, relativ weit hinten steht, weil wir vieles andere, was noch wichtiger ist, vorne tatsächlich noch nicht gewährleisten können. Ne? Aber da arbeitet ihr ja dran. Also Opposition.
Das muss das Ziel.
Genau. Opposition hat da natürlich eine ganz, ganz wichtige Stimme. Das brauche ich dir ja als Oppositionspolitikerin in dem Fall gar nicht zu sagen.
Ehrlicherweise als SPD sind wir natürlich im Bund in der Regierung. Also da versuchen wir natürlich auch durchaus auf Bundesebene. Ich habe ja das Thema BAföG-Reform angesprochen. Oder um das vielleicht auch nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang, das auch der sperrige klingender Name, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aber die Frage natürlich, das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang schon wichtig noch zu nennen, diese Unsicherheiten, die es in der der wissenschaftlichen Ausbildung, im wissenschaftlichen Werdegang gibt, wie eigentlich die eigene Zukunft aussieht, also Hashtag Ich bin Hannah Diskussion, ist vielleicht auch in dem Zusammenhang wichtig, vielleicht noch nicht ganz bei studentischem Engagement, aber auch dort, sage ich mal, das Thema, was wir da gerade haben, ist Tarifverträge für studentische Hilfskräfte. Also natürlich ist es so, dass es wirklich viele Studierende gibt, die existenziell sehr große Sorgen haben. Und da sind wir auch am Ende dann wieder beim Wohnungsbau und Wohnpolitik. Auch da haben wir noch extreme Nachholbedarf.
Ich glaube, da schließt sich am Ende der Kreis zu einer deiner ersten Antworten. Einiges kann eben Engagement nicht lösen. Einiges muss politisch angegangen werden. Wir können nicht der Zivilgesellschaft, sei es der Zivilgesellschaft der jüngeren Erwachsenen, sei es der allgemeinen Zivilgesellschaft, ständig mehr und mehr aufbürden und sagen, setzt euch mal ein, dann kommen wir schon alle klar. Ne?
Stimmt.
Jetzt haben wir unseren Fishbowl-Moment und ich darf diesen Moderationsstuhl abgeben. Wer möchte denn? Judith, komm vor.
Danke dir. Ja, ich fand es sehr spannend, was du zu dem verpflichtenden sozialen Jahr gesagt hast. Also ich kann da auch bei ganz vielem mitgehen und vor allem auch bei dem Punkt, dass Engagement sich verändert. Und ich nehme das auch so wahr, dass es da irgendwie so einen Konflikt gibt, irgendwie welche Teile der Gesellschaft vielleicht welche Themen gerade wie drängend wahrnehmen. Also jetzt mal überspitzt formuliert, dass zum Beispiel jetzt irgendwie jemand, der sich seit 40 Jahren im gleichen Fußballverein engagiert, auf dem Dorf, das dann halt total wichtig findet, dass das weiterläuft, während viele junge Erwachsene irgendwie sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Es gibt Zahlen dazu, wie viele junge Menschen Klimaangst auch haben. Das als so den Bereich sehen, in dem sich gerade engagiert werden muss und dann vielleicht den Fußballverein einfach niedriger priorisieren, weil sie irgendwie denken, ja, was, wenn die Welt vor die Hunde geht, aber der Fußballverein funktioniert noch. Dann nehme ich irgendwie so einen sehr starken Konflikt war, also sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, was irgendwie gerade dran ist, was wie wichtig ist. Es kommt ja dann auch vor, dass zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung, die sind jetzt seit, ich habe es gerade überlegt, ich glaube seit 2018 oder 19 sind die auf der Straße. Im besten Fall werden sie von der Politik gelobt und manchmal vielleicht auch belächelt. Im schlechtesten Fall werden sie diffamiert und beleidigt. Also ich glaube, es gibt auch so sehr viel Engagement, das nicht gesehen wird, nicht wertgeschätzt wird, zumindest von einigen Teilen der Bevölkerung dann. Und ich frage mich da, wie man dem irgendwie entgegenwirken kann, also wie man da wieder so ein gemeinsames Verständnis irgendwie erlangen kann, was gerade die wichtigen Themen sind und was dann alles wertvolles Engagement ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Also direkt zu dem letzten Punkt würde ich sagen, das ist jetzt ja auch nicht gerade neu. Frank-Walter Steinmeier hat es ja auch schon mal gefordert. Wichtig ist natürlich, dass wir diesen Blasenbildungen entgegenwirken, dass wir Räume schaffen, in denen auch Austausch und Begegnung möglich ist. Idealerweise natürlich dort, wo auch Engagement passiert oder wo auch immer solche Räume sein können. Ein bisschen muss ich aber zur Verteidigung, insbesondere der Politik an der Stelle sagen. Also ich würde sagen, Fridays for Future ist eher ein Beispiel, wo es sehr honoriert wird. Also deren Engagement, also ich meine überhaupt schon allein die Popularität, dass so viele Menschen Fridays for Future kennen und in so vielen politischen Debatten eine Bewegung vorkommt, ist natürlich eigentlich ein extremer Erfolg einer sozialen Bewegung. Wann gab es schon mal, dass es kaum eine Woche vergeht, in der nicht in einer wesentlichen Talkshow des deutschen Fernsehens ein Vertreter, eine Vertreterin von Fridays for Future oder jetzt der letzten Generation sitzt. Also das heißt, sie haben doch eine hohe Aufmerksamkeit, würde ich sagen, und auch in der Politik. Das gilt jetzt sicher unterschiedlich stark für verschiedene Parteien, aber ich nehme das überall wahr und ich nehme es auch wahr, wenn ich zum Beispiel an meine CDU-Kolleginnen und Kollegen im Landtag denke, für die das sicherlich jetzt nicht, also die es auch nicht unbedingt so normal finden, sich mit sozialen Bewegungen auszutauschen. Selbst dort merke ich, dass es auf jeden Fall bewusstseinsändernd wirkt. Also deswegen glaube ich, dass es eigentlich ein Beispiel dafür ist, dass die enorme Erfolge haben. Aber das Beispiel, was du gebracht hast, ist natürlich total gut. Also zu sagen, ich kenne auch solche Leute, die sagen, das Allerwichtigste ist, dass unser Fußballverein oder ich sage jetzt mal nicht mal, dass der halt weiter in der Bezirksliga spielt. Das ist das allerwichtigste Ziel. Und daneben haben manche Menschen halt vielleicht in diesem Dorf das Ziel, sich dafür einzusetzen, dass der Planet nicht vor die Hunde geht. Das stimmt schon, dass es natürlich dann vielleicht sehr weit auseinander geht. Aber was ich erlebe, und das ist jetzt irgendwie natürlich auch ein bisschen Tübingen-spezifisch, ist, dass man natürlich sich dann über die lustig macht, die sich zum Beispiel, nicht du natürlich, aber die sich dann vielleicht der Fußballverein so wichtig ist. Und ich versuche schon als Politikerin auch das zu sehen, dass das auch ein Wert ist und das ist auch eine Frage von sozialem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und das auch wertzuschätzen, was die gemacht haben. Wenn ich mich für politische Entscheidungen, zu politischen Entscheidungen durchringe, ich sag jetzt mal ein Beispiel hier aus der Region Schindau-Basistunnel, weil du Fridays for Future genannt hast. Also es gibt schon seit ganz lange die Forderung, dass die B27, die von Rottweil-Hechingen nach Stuttgart fährt und eben umgekehrt, dass die zum einen vierspurig ausgebaut wird, dort wo es noch nicht ist. Ich nenne das immer Lückenschluss, Fridays for Future halt das für einen Ausbau von Autobahnen, aber das ist eine Definitionsfrage. Und dass es einen Tunnel geben soll durch Tübingen, der den Verkehr entlastet. Ist jetzt wahrscheinlich für manche hier ein ganz neues Thema, ist aber ganz, ganz groß, heiß diskutiertes Thema und es wird auch absehbar ein großes politisches Thema. Da gibt es Planungen, dass damit der Norden und insbesondere die abgehängte Südstadt hinter jenseits der B27 städtebaulich zusammen entwickelt werden können und dafür gibt es einen Tunnel. Und war klar, dass es irgendwann kommt, Fridays for Future und manche andere sagen jetzt, man soll Abstand nehmen von diesen Plänen, die schon recht alt sind, die aber natürlich jetzt allmählich kommen dürften und da ist die Frage der Realisierung, weil natürlich Tunnelbau viel graue Energie. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Thema, was mich dann als Politikerin, die auch noch im Gemeinderat ist, aber auch als Landespolitikerin natürlich, muss ich da eine Haltung dazu haben. Und da erlebe ich das. Und da prallen halt auch unterschiedliche Ideale aufeinander. Und am Ende macht es natürlich auch eine Volkspartei aus. Man muss dann irgendwie dann doch auch Kompromisse finden. Und da an der Stelle zum Beispiel halte ich dagegen. Es fällt mir gar nicht leicht, weil es fühlt sich viel besser an, wenn man immer auf der Seite von Fridays for Future ist, kann ich sagen, als Vertreterin einer sich selbst linker verstehenden Partei. Ist es nicht so richtig toll, aber da glaube ich halt, dass ich die Interessen von vielen Bürgerinnen und Bürgern vertrete. Und zum Teil auch von Unternehmen, die auf der Schwäbischen Alb sitzen, die das brauchen. Daher erlebe ich das und muss sagen, in diesem konkreten Fall würde ich sagen, dass da Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sich einbringen und auch an der Willensbildung teilhaben, das ist schon enorm. Also Beispiel Fridays for Future, ich würde sagen, die sind sehr erfolgreich im Großen und Ganzen.
Ich sehe so eine Schnittstelle irgendwie. Ich finde, ich sehe die SPD so ein bisschen als Dialogpartei in gewisser Hinsicht und ich sehe uns als Dialogverein. So. Und wenn die SPD jetzt vor allem, sage ich jetzt mal, landespolitisch sich trifft und sich die Frage stellt, was können wir gegen Politikverdrossenheit tun? Was können wir gegen mangelndes Interesse an unserer Arbeit tun? Wie wird das besprochen? Was wird da, also gibt es da irgendwie so Handlungsanweisungen aus Bundesebene oder sowas? Oder können wir da irgendwie uns was abgucken? Können wir Menschen mehr zum Engagement bringen? Durch die gleiche Methodik sozusagen, wie die Politik versucht, Menschen zur Politik zu bringen. Also so, gibt's da irgendwelche Magic Tricks?
Ich fürchte, ich muss dich dermaßen enttäuschen, wenn, dann ist es wahrscheinlich komplett andersrum. Wahrscheinlich könnten wir eher von euch ziemlich viel abgucken, denn ich glaube, es ist relativ bekannt, was die Mitgliedszahlenentwicklung der SPD und auch der anderen Parteien anbelangt, dass wir da eher in einer schwierigen Situation sind. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass wir jetzt nicht uns andauernd treffen und andauernd über uns selbst so nachdenken. Also diese, natürlich braucht es Reflexionsräume, aber wir sind nun mal schon sehr stark mit akuten politischen Fragen und mit Grundlinien Programmatik beschäftigt. Das beschäftigt uns mehr, als darüber nachzudenken, wie ist es eigentlich mit uns selbst. Aber am Ende ist es ja eine Frage, das tut eine Partei natürlich schon, die sich überlegt, welche Formate können wir finden, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Frage, wie ihr sie euch stellt. Aber ich glaube fast, dass die Expertise bei euch größer ist und eher ihr mir da Tipps geben könnt, nehme ich an.
Dann vielen Dank für eure Fragen. Vielen, vielen Dank, Doro, dass du bei uns warst, bei Act, Learn, Change. Könnte Act, Learn, Change denn auch ein politisches Motto sein?
Ja, auf jeden Fall, zumal sowieso Politik ist natürlich auch unser Selbstverständnis, sollte ja vor allem da sein, zu überlegen, wie man Veränderungen gestaltet. Insofern, ja, passt ganz gut. Danke dir.
Vielen Dank. Das war unser Gespräch mit der Abgeordneten Dorothea Kliche-Behnke. Hast du Fragen an uns oder Kritik? Schreib uns an team@worldcitizen.school oder auf Instagram. Die Kontaktdaten und alles Wichtige findest du wie immer auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.